Was für ein Fest, das wir gemeinsam feiern. Ganz auch in dem Sinn, was wir gerade gesungen haben. Ich freue mich über alle, die heute hier sind, auch ganz besonders über Gäste, die hier sind. Und von daher ist es eine spannende Sache zu predigen, denn wir haben hier Menschen, die schon Jahrzehnte mit Jesus verbunden sind, die die Bibel mehrfach durchgelesen haben, und wir haben hier Menschen, die vielleicht zu Hause eine Bibel stehen haben und vielleicht auch mal reingeschaut haben. Wir nehmen einen kleinen Abschnitt, der ausgewählt wurde, natürlich für diesen Taufgottesdienst, aus dem Römerbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 6. Und einige der Gemeindemitglieder mögen denken, das hatten wir doch kürzlich erst. Ja, wir hatten Teile davon erst kürzlich, mit der Betonung, dass die Taufe bedeutet, dass man begraben wird, dass man beerdigt wird in den Tod Christi hinein. Diese Verse sind hier auch wieder drin, aber die Betonung ist, dass wir eben auch getauft werden in die Auferstehung Jesu hinein. Das ist eben das komplette Sinnbild der Taufe. Man wird beerdigt in diesem Wassergrab, das werden wir ja gleich erleben hier. Aber die werden nicht unter Wasser bleiben, sondern sie werden wieder hochkommen. Und dieses Symbol ist das Symbol der Auferstehung. Wir lesen Römer 6, die Verse 1 bis 6. Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Also das ist mal so direkt hier eine Frage, die Paulus sich gestellt hat, der diesen Brief geschrieben hat. Und das war eine Frage, die manche Christen bewegt hat. Denn vorher in diesem Brief entfaltet er, dass Gottes Gnade, also Gnade ist, dass Gott uns Vergebung schenkt und auch viele andere Dinge schenkt. Gnade heißt geschenkt, nicht erarbeitet, nicht verdient, sondern geschenkt. Und Paulus hat vorher ganz viel entfaltet, dass Gottes Großzügigkeit und Gnade sein Wesen so sehr aufstrahlt, dadurch, dass uns die Sünden vergeben sind. Und dann sind manche auf den Gedanken gekommen, da wohl in Rom, in der Gemeinde, an die dieser Brief ja geht, aber wenn das so ist, wir wollen doch gern, dass so Gottes Gnade und Größe so vielleicht noch größer wird, also dann werden wir einfach noch viel mehr sündigen, dann gibt es noch mehr Vergebung und dann wird ja Gott noch mehr verherrlicht. So, das war hier der Gedankengang, und deswegen schreibt er hier: Sollen wir etwa weiter sündigen? Also das ist so der Hintergrund, warum das hier steht. Die Antwort von Paulus, Vers 2, lautet: Natürlich nicht. Leute, geht's noch? Also so ungefähr ist das. Und jetzt erklärt er etwas, was sehr zentral ist und was auch viel mit der Taufe zu tun hat. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Okay, interessante Aussage. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden, haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. Und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinem Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum: Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet. Und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Was Paulus hier macht, ist hochspannend und hochinteressant und hochwichtig, auch für Leute, die schon länger Christen sind, aber auch für alle anderen, denn er spricht hier nicht davon, dass, wenn man jetzt Christ ist, dass man dann irgendwie vielleicht weniger der Sünde dient oder dass Gott das irgendwie so misst. Naja, wie viel Sünde ist da? Das wollen wir jetzt mal so messen. Paulus geht hier einen ganz anderen Weg bei der Fragestellung: Sollen wir noch weiter sündigen? Er sagt, ihr müsst das aus einer ganz anderen Perspektive anschauen. Es geht hier nicht um ein, wie viel sündige ich noch, sondern es geht vielmehr darum, welchen Status habe ich, welche Position habe ich, wo habe ich mich hingestellt, und nämlich, ich habe mich hingestellt auf Christus oder in Christus oder in Christus in mir. Also eigentlich, was passiert ist, durch das, was Jesus am Kreuz getan hat und was wir dann sinnbildlich durch die Taufe nachvollziehen, ist eine Identifikation mit Jesus Christus, mit seinem Sterben und mit seinem Auferstehen. Wir haben gerade gesungen, wir sind nicht mehr Bettler, sondern Könige. Ja, habt ihr das noch? Habt ihr das mitgekriegt bei dem Lied? Wir sind nicht mehr Bettler, wir sind Könige. So, oh wow, das ist cool, oder? Wer ist lieber ein Bettler, wer ist lieber ein König? Ich bin lieber ein König. Gute Frage, wie wird man König? Also wir haben keine mehr hier in Deutschland. Aber normalerweise, wie wird man König? Dadurch, dass man ganz wenig sündigt oder ganz doll sich anstrengt oder einen Master of Arts macht oder... Nein, also normalerweise war das in der Geschichte der Menschheit so. König wurde der, der das Kind von einem König war. Durch Geburt quasi. Ja. Die Thronfolge ging ja durch die Geburt. Und hier haben wir einen wunderbaren Vergleich. Wie ist das mit den Christen und mit der Sünde? Ja, das kann man doch überall sehen. Also alle, die Christen sind, die sündigen ja nie mehr, oder? Ist das so? Die lügen nie mehr, die machen immer alles richtig. Nein, ist ja nicht so, oder? Ist ja leider nicht so. Nein, weil... Der Status zur Sünde, hier geht es um ganz was anderes. Und das ist, was Paulus durch den ganzen Brief immer wieder betont. Er sagt, wenn du erkennst, dass du Jesus brauchst wegen deiner Sünde und wenn du Christus annimmst in deinem Herzen, an ihn glaubst, dann wirst du verwandelt. Dann bekommst du einen neuen Status. Das ist, was er hier gesagt hat. Wir sind doch für die Sünde tot. Okay? In diesem Brief, ein bisschen später, nimmt er folgenden Vergleich und der veranschaulicht das auch nochmal sehr gut. Die Frage ist, wie komme ich von der Sünde los, wenn wir das mal damit vergleichen würden, dass ich und die Sünde, wir stellen uns das mal als Person vor, und die Sünde wäre jetzt mein Ehepartner. Ja? Ist vielleicht nicht so leicht, sich vorzustellen, ist aber ein ganz tolles Bild. Wenn wir das kriegen, dann verstehen wir das ja auch besser. Wenn man sagt, okay, ich... bin verheiratet mit der Sünde. So, und jetzt nach christlicher Regel, wie komme ich aus einer Ehe raus? Wie komme ich aus einer Ehe raus? Also wenn ich mit der Sünde verheiratet bin, dann würde ich gerne diese Ehe beenden. Wie geht das? Wie kommt man auf christlichem Weg aus einer Ehe raus? Bis das, der Tod... euch scheidet. Ah, dass der Tod euch scheidet. Und das ist hier der Gedankengang. Wie komme ich von der Sünde los? Mein Ehepartner. Ganz einfach, ich sterbe einfach. Ich sterbe. Wenn ich tot bin, bin ich nicht mehr verheiratet. Der Tod hat mich getrennt von der Sünde. Und das ist, was Paulus hier sagt. Ihr wollt noch weiter sündigen, Christen? Was habt ihr da für eine komische Frage? Wie viel darf ich noch sündigen und ich will noch weiter sündigen? Habt ihr das nicht verstanden? Euer Status hat sich doch komplett geändert. Das ist doch gar nicht mehr euer Ehepartner. Ihr seid doch diesem Ehepartner gestorben. Ich weiß, es ist nicht so ganz leicht zu verstehen, aber wenn ihr den Punkt kriegt, dann habt ihr den Kern von Christsein verstanden. Christsein ist nämlich nicht, ich strenge mich jetzt ganz doll an, dass ich weniger sündige. Das versuchen viele. Und besser ist es auch, man sündigt weniger. Natürlich ist das besser, weil Sünde kaputt macht. Sünde ist ätzend. Sünde zerstört. Zerstört den, der es tut, zerstört die Beziehung, die er hat, zerstört die Beziehung zu Gott. Also Sünde ist wirklich ganz schlimm. Nur, der Weg ist nicht, dass ich mich selbst verbessere, dass ich mich ganz doll anstrenge. Der Weg ist ein ganz anderer. Der Weg ist, mein altes Leben stirbt. Mein Leben ohne Jesus stirbt. Das Leben ohne Jesus ist ein sündiges Leben. Oh, habe ich jetzt jemanden provoziert vielleicht, der hier heute sitzt und sagt, ich habe doch kein sündiges Leben, also ich habe keinen umgebracht und Also sowas. Ja gut, das ist so eine ganz, ganz grundsätzliche Erkenntnis, weil die Sünde sind nicht nur diese groben Dinge. Sünde ist letztlich auch dieser Egoismus, dieses Ich meiner mir und viele andere Dinge. Ich will das gar nicht so sehr ausmalen, aber wenn man zu der Grunderkenntnis kommt, ich bin ein Sünder, in der einen oder anderen Schattierung mit den groben Sünden, vielleicht wirklich jemanden umgebracht oder massiv betrogen, oder ob es diese feineren Dinge sind, von Geiz und Neid und Missgunst, schlecht reden hinterm Rücken, Gott den Rücken zukehren, der einen geschaffen hat und viele andere Dinge, auch das ist Sünde. Und das verdient von Gott her das Todesurteil. Und deswegen kann es nicht der Weg sein, dass ich meine Sünden abtrage. Da hat es ja immer wieder Versuche gegeben. Bis heute gibt es Menschen, die sagen, ja, ich habe schon auch Dinge schlecht gemacht, aber ich werde jetzt ganz viel Geld spenden an eine Wohltätigkeitsorganisation. Also dieses schlechte Gewissen irgendwie zu einem guten Gewissen verwandeln durch gute Dinge, die man tut. Aber der Weg funktioniert gar nicht. Es gibt nur einen anderen Weg. Das alte Leben, das sündige Leben, wird getötet am Kreuz. Hä? Wie getötet am Kreuz? Geht ja gar nicht. Doch geht. Im Glauben. Ich identifiziere mich mit dem Sterben Jesu am Kreuz. Es ist durch den Heiligen Geist möglich. Wenn du hier sitzt und sagst, verstehe gar nichts mehr, dann sage ich, kann ich auch verstehen. Da braucht man schon die Hilfe von Gott, das zu verstehen. Aber das ist, was Paulus hier entfaltet. Er sagt, gib dein altes Leben ab. Es stirbt, wie Christus am Kreuz starb. Und wenn du dich damit identifizierst, dass Christus das alte Leben beerdigt, das alte Leben mit all seinen Sünden und so. Und das ist, was gleich passiert, wenn die Leute hier getauft werden. Dann wird das alte Leben beerdigt. Ja? Und dann steht man wieder auf zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben ist, ich bin nicht mehr verheiratet mit der Sünde. Wir sind geschiedene Leute. Liebe Sünde, wir sind geschiedene Leute. Ich bin tot für dich. Okay? Wenn wir das kriegen, es ist ein Status, es ist eine neue Position. Wir müssen Christus umarmen am Kreuz und unsere Sünde abgeben und wir müssen Christus umarmen, der auferstanden ist und lebt, der real ist, der gerade jetzt hier ist, im Heiligen Geist. Er ist auferstanden und im Heiligen Geist auf die Erde gekommen. Das Hauptproblem ist, er ist unsichtbar, sonst würden viel mehr Leute an ihn glauben, weil er wunderbar ist. Aber er möchte, dass wir Glauben lernen und dass wir ihm vertrauen. Es kommt der Tag, da wird er sichtbar sein. Aber in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wünscht er sich, vertrau mir, lass dich mal drauf ein, lass dich auf das Wort Gottes ein. Und erkenne doch, dass du ein Sünder bist. Und dann umarme Christus, der diese Sünde mit ans Kreuz getragen hat und abbezahlt hat. Und dann umarme Christus, der auferstanden ist. Und dann darfst du in einem neuen Leben leben. Ich möchte es mal so vergleichen, und das ist vielleicht der schwierigste Punkt für uns Menschen zu verstehen. Ich hatte gestern auch ein Gespräch nochmal drüber. Das Schwierigste, was wir begreifen müssen, ist, dass wir alle Sünder sind. Und das wollen wir nicht hören. Unser Herz sagt nein, andere ja, ich nicht. Also so schlimm bin ich nicht und so. Aber wir sind alle Sünder. Wir haben die Beziehung zu Gott abgebrochen. Die ersten Menschen haben das gemacht und guck in dein Leben, ob du es tust. Ist dein Leben Gott zu verherrlichen und zu ehren und seine Gebote zu halten? In der Regel doch eher weniger. So, wir haben Gott den Rücken gekehrt und dadurch ist die Beziehung zerbrochen mit Gott. Und dadurch sind wir alle Sünder. Da geht es gar nicht darum, ob ich jemanden umgebracht habe oder so. Wir sind alle Sünder, wir sind egoistisch. Wir sind nicht in der Lage, ein Leben zu führen, wie Gott sich eigentlich gedacht hat, als er den Menschen schuf. Aber wenn wir Christus umarmen und ihm unsere Sünden abgeben und sagen, ich entscheide mich dafür, dass du jetzt auf dem Thron meines Lebens sitzt, dass du der Herr meines Lebens bist, und er ist ein wunderbarer Herr, dann verwandelt sich etwas und ich umarme ihn auch in der Auferstehung. Und es ist so, dieses Bild, ich möchte es mal so vergleichen, dass wir alle Sünder sind, Das ist irgendwie schon von Geburt an. Ich möchte mal sagen, wir sind alle so wie Topfpflanzen, aber wir sind in so einem richtig versifften Boden. Ja. So dieser Boden, wo wir drin sind, da ist kaum noch Kraft drin. Das ist so wie ganz schlechte Muttererde und so. Ich weiß nicht, die Gärtner unter uns könnten das besser beschreiben als ich. Aber diese Welt ist einfach versiffter Boden. Das ist verseucht. Darin wachsen wir auf, so als Pflänzchen irgendwie. Und wenn wir erkennen, was Christus für uns getan hat, wenn wir ihn umarmen, sein Sterben und seine Auferstehung, dann werden wir umgetopft. Dann werden wir umgetopft. Dann sind wir nicht mehr in diesem versifften Boden, sondern wir kommen in die beste Muttererde, die du für ganz viel Euro, ja, im Bauhaus kaufst, ja, so die Gärtner unter uns so, die ihre Pflanzen lieben und hegen und pflegen, und du gehst da rein und du kaufst da Erde und dann denkst du so, ah, ich kaufe die beste, ich liebe meine Pflanzen, ich kaufe die beste Erde, ich will, dass sie richtig gedeihen. Und wenn wir uns mit Christus identifizieren, mit seiner Auferstehung, dann sind wir umgetopft und dann bekommen wir Nährstoffe von Christus, von seiner Auferstehung, und dann verwandelt sich unser Leben. Wir werden dann weniger sündigen, aber nicht, weil wir uns so ganz doll anstrengen, sondern weil wir neu sind. Neugeboren, sagt die Bibel. Wiedergeboren, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, zieh die olle Jacke aus, zieh eine neue an. Die neue ist Christus. Zieh Christus an. Lebe mit Christus, umarme ihn, wenn du im geistlichen Kampf bist. Sag ihm, wenn du doch gesündigt hast, es tut dir leid. Und dann umarme seine Auferstehungskraft. Das ist genau, was er, der Paulus hier sagt. Das geht so schnell durch, wenn man das liest. Aber Vers 5 nochmal, denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Wir haben schon jetzt Anteil an seiner Auferstehung. Natürlich werden wir in der Ewigkeit Anteil an seiner Auferstehung haben, weil die Toten werden auferstehen. Und alle, die mit Christus verbunden sind, werden auferstehen zum ewigen Leben hinein in die Herrlichkeit Gottes. Und dieses Anteil haben ist hier noch viel zu schwach übersetzt. Es ist ein Verbundensein mit Christus. Christus hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dieses Gleichnis spricht von einer Verbindung, wo Nährstoffe fließen, wenn Jesus der ist, an dem ich hänge, so als Traube, als Rebe. Dann, wenn ich an Jesus hänge, dann fließt zu mir Auferstehungskraft. Dann kann ich Sünde überwinden. Dann werde ich wirklich ein besserer Mensch. Aber nicht, weil ich mich die ganze Zeit so doll anstrenge, sondern weil Jesus durch seinen Heiligen Geist in mir mich tatsächlich verwandelt. Das bedeutet es, Christ zu sein. Und deswegen freue ich mich so, dass wir das hier gleich feiern werden. Denn was hier geschieht, ist ein Meilenstein für die, die sich heute taufen lassen. Ja, aber ist das denn nicht nur so eine symbolische religiöse Handlung? Nee, glaube ich nicht. Wenn man sich die Bibelstellen über Taufe im Neuen Testament durchliest, dann ist das mehr als eine symbolische Handlung. Es ist mehr. Es wird geheimnisvoll, wenn man versucht, das zu erklären. Es ist jetzt kein besonderes Wasser hier. Wir haben nicht Wasser aus Jerusalem bestellt und ganz doll drüber gebetet. Das ist ganz stinknormales Wasser. Ja? So, das ist so die eine Seite. Die eine Seite ist ganz natürlich, ist ganz praktisch so. Aber es ist Gottes Wort, was wir hier durchführen. Und wenn man sich das durchliest, ich empfehle das mal, vielleicht mal den ganzen Römerbrief oder 1 bis 8, das wäre schon sehr gut, dann wird genau das immer und immer wieder beschrieben. Christen sind nicht einfach die besseren Menschen oder die sich mehr anstrengen gegen die Sünde. Nein, Christen sind die, die keine Bettler mehr sind, sondern jetzt Könige. Ja? Wir sind adelig. Blaues Blut. Ich weiß gar nicht, warum das blaues Blut heißt. Aber das wäre jetzt ein Nebenweg. Da gehen wir jetzt nicht rein. Also, wenn wir Christus umarmen, seinen Tod und seine Auferstehung, weil wir sagen, ich brauche die Vergebung von dir, aber ich habe auch Anteil an deiner Auferstehung, dann haben wir einen neuen Status. Wir sind dann Kinder des Königs und deswegen sind wir Könige. Wer adlig ist übrigens, der verhält sich nicht immer perfekt. Ja? Vor etlichen Jahren ging das so durch die Presse, da gab es so einen Prinz sowieso, ich habe den Namen vergessen, also in Deutschland gibt es ja auch noch Prinzen, also dieses im Titel haben, ja, weil sie abstammen von einem solchen adeligen Geschlecht. Und da hat man so einen Prinzen, da war eine Messe in Hannover war die, Hannover Messe. Und dieser Prinz war halt auch, ist auch hingegangen und so. Und dann musste der mal ganz dringend auf Toilette. Und dann hat der hinter so einem Wagen, so draußen, hat er halt sich da erleichtert. Das ging voll durch die Presse. Der Prinz, ja, hat in der Öffentlichkeit Pipi gemacht. Aber der ist doch ein Prinz, der ist doch adelig, das darf man doch nicht, oder? Das ist ein gutes Bild für uns als Christen, ja? Dadurch, dass wir Christen sind, machen wir nicht automatisch alles richtig. Aber wenn wir noch Dinge falsch machen, heißt es nicht, dass wir nicht mehr adelig sind. Wir sind adelig, weil wir abstammen, weil wir verbunden sind mit Christus. Weil wir glauben, was er für uns am Kreuz getan hat und durch die Auferstehung getan hat. Weil wir uns damit identifizieren. Wir umarmen Christus. Und wir sind neu gemacht. Wir sind neu gemacht. Da ist eine neue Identität, eine neue DNA in uns. Oh, für alle, die Biologie studiert haben oder so, jetzt wird es vielleicht ganz gruselig für euch, eine neue DNA, das gibt es doch gar nicht. Ich habe die DNA von meinen Eltern, oder? Das stimmt, die hast du, die bleibt auch noch. Aber geistlich gesehen hast du jetzt, wenn du dein Leben Jesus gibst und ihn umarmst und deine Sünden um Vergebung bittest, dann wirst du ein neuer Mensch und du kriegst noch eine DNA. Und das ist die DNA von Jesus. Und jetzt guck dir an, wie Jesus gelebt hat. Wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Liebevoll, barmherzig, geduldig, freundlich, nachsichtig, zuhörend. Die DNA von Jesus in den Gläubigen gibt uns die Kraft und die Möglichkeit, auch solche Menschen zu werden. Das ist übrigens das größte Kennzeichen und das sollte Christen auszeichnen, dass sie liebevoller werden, dass sie Menschen wertschätzen, dass sie Geduld haben, dass sie niemanden verurteilen und aburteilen, aus dem wird nichts mehr und oh, wie schlimm und man regt sich über andere auf und so. Ein wahrer Christ, der Christus umarmt hat im Sterben und in der Auferstehung, hört auf damit und verwandelt sich, weil er jetzt in einem richtig guten Boden ist als Pflanze, zu einem, der Jesus immer ähnlicher wird. Und das hat nicht so viel mit Anstrengung zu tun, das hat mit der Beziehung mit Jesus zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich mit Jesus lebe. Wie kann man mit Jesus leben? Der ist unsichtbar. Stimmt. Aber man kann mit ihm reden. Wir Christen nennen das Gebet. Man kann mit ihm reden. Ab und zu kann man ihn spüren. Ab und zu kann man seine Stimme hören. Ich habe die Stimme noch nie akustisch gehört. Manche haben auch das erlebt. Aber ich habe schon oft seine Stimme in meinem Herzen gehört. Fürchte dich nicht, Carsten. Das ist noch nicht lange her. Da hat er mir das gesagt. Fürchte dich nicht, weil ich Angst hatte. Und dann hat er zu mir gesagt, fürchte dich nicht. Und das ist Kraft. Das ist Veränderung. So, wir feiern jetzt gleich Taufe. Und ich habe im Taufunterricht gesagt, es gibt einen ganz, ganz schönen Vergleich für das, was ihr hier macht. Den Vergleich mit einer Eheschließung. Dieses Christus umarmen im Sterben und in der Auferstehung. Wir können auch sagen, ihr schließt jetzt einen Bund mit Jesus. Und deswegen, das haben wir im Taufunterricht rauf und runter behandelt, deswegen, ihr habt schon Jesus im Herzen. Ihr habt schon eine Beziehung zu Jesus. Ihr liebt Jesus. Das habe ich euch abgenommen. Und heute wollt ihr sagen, wie bei einer Eheschließung, ja, ich will. Okay? Das ist ein Bund mit Jesus, was jetzt passiert. Und zu einem Bund, den man schließt, gehört auch das öffentliche Bekenntnis. Ja? Eine ordentliche Ehe basiert darauf, dass ich im Herzen wirklich diesen Partner liebe, den ich heiraten will. Und alle Welt soll es hören. Deswegen feiern wir Hochzeit. Alle Welt soll es hören. Und alle Welt soll es wissen. Und übrigens, jetzt ist hier Exklusivität. Ja? Meine Frau und ich geheiratet haben, ab da war klar, falls es Frauen gab, die mich haben wollten, it's over. Aber es war auch klar, falls es Männer gab, die meine Frau haben wollten, it's over. Die gehört zu mir, bis das der Tod uns scheidet. Das ist meine Frau, wir gehören zusammen. Da soll sich kein anderer mehr einmischen. Und deswegen braucht es Öffentlichkeit. Es ist unpopulär geworden, weil Leute sich oft ein Hintertürchen aufhalten lassen wollen. Wir lieben uns doch, das muss doch kein anderer wissen. Ja. Ich finde, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Und es erzeugt viel Herzeleid, weil heute basiert auch so viel auf Gefühlen. Und wenn man verheiratet ist, hat man nicht immer tolle Gefühle für den Ehepartner. Das ist eine Fata Morgana, das ist Illusion, das ist Quatsch. Das Leben basiert nicht auf guten Gefühlen. Jeder, der sein Leben basiert auf guten Gefühlen, der wird total scheitern. Wir haben nicht immer gute Gefühle. Wir treffen eine Entscheidung und dann bleiben wir dabei. Und wir haben immer wieder gute Gefühle. Wir haben immer wieder schöne Zeiten. Und so ist es auch das Leben mit Jesus in dieser Welt. Deswegen gibt es eine Entscheidung für Jesus. Und deswegen gibt es einen Bund, der geschlossen wird. Und alle sollen es hören. Und ich sag mal so, falls hier heute irgendwelche Götzen sind, oder irgendwelche anderen, die eure Herzen haben wollen, für die ist heute ein trauriger Tag. Denn ihr sagt, ich gehöre zu Jesus. Ich habe einen Bund mit Jesus geschlossen. Da hat sich nichts anderes mehr einzumischen. Da soll nichts anderes mehr wichtiger und größer werden in meinem Leben. Ich bin verheiratet mit Jesus. So, alle anderen, die hier kommen und mein Herz erobern wollen und mein Leben bestimmen wollen, it's over. Ich gehöre zu Jesus, ich bin tot für die Sünde, ich bin tot für die Götzen, ich bin tot für die Dämonen, ich bin tot für den Teufel. In dem Sinne, dass die nichts mehr zu melden haben. Ich gehöre zu Jesus. Jesus ist mein Bräutigam. Und das erwarten wir. Die Wiederkunft Jesu, unser Bräutigam kommt. Und deswegen die Frage nochmal, ja, wie viel kann ich denn sündigen oder soll ich vielleicht noch mehr sündigen, damit Gottes Gnade größer wird? Paulus sagt, warte mal, ihr habt es nicht verstanden. Ihr habt doch einen wunderbaren neuen Partner und der ist Jesus. Und die Sünde ist doch nicht mehr euer Partner. Wie könnt ihr auf den Gedanken kommen, da noch irgendwelche Spiele zu spielen mit diesem Alten, mit dieser Sünde da? Das ist doch gar nicht mehr euer Partner. Ihr habt euch doch entschieden, dass Jesus der Partner ist. Und deswegen ist die Lösung für ein gesundes Christsein, und das ist immer wieder angefochten, da gibt es immer wieder so komische andere Modelle, die Lösung im Umgang mit der Sünde, auch für Christen, ist: Ich liebe Jesus. Ich habe ein positives Ziel, ich habe einen positiven Partner. Und wenn ich Jesus liebe und wenn ich für ihn lebe und wenn ich mit ihm verbunden bin und wenn ich die Dankbarkeit nicht verliere, was er alles für mich getan hat, dann werde ich mich gegen die Sünde entscheiden. Weil ich weiß, Jesus gefällt das nicht. Die Liebe zu Jesus ist der Motor. Die Liebe zu Jesus ist, Christsein ist, ich liebe Jesus. Christsein ist nicht, ich halte 500 Gebote. Das ist völlig falsch verstanden. Das ist ein völlig falscher Weg. Der Weg funktioniert gar nicht. Es funktioniert nur der Weg, ich liebe Jesus. Und ich umarme dich, Jesus. Und ich habe Auferstehungspower von dir. Und dann gibt es Dinge, oh, jetzt habe ich doch wieder gesündigt. Und dann gehe ich zu Jesus und ich umarme Jesus und sage, danke Jesus, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich will nicht mehr sündigen, nicht weil ich mich selber so anstrenge, sondern weil ich dich liebe. Die Liebe ist eine so starke Kraft, die Leidenschaft für Jesus, die Entschlossenheit für Jesus zu leben und die Dankbarkeit, was Jesus für uns getan hat, dass wir ewig leben. Wir haben das eben gesungen, wir werden ewig leben und zwar mit Jesus. Das ist nochmal so der entscheidende Unterschied, weil die Bibel spricht davon, dass alle Menschen nach dem Sterben weiterleben werden. Die Frage ist nur, mit wem? Und das möchte ich zum Schluss einfach nochmal hier reinstellen für dich. Das musst du mir jetzt nicht sagen, aber entscheide für dich in deinem Herzen, mit wem willst du ewig leben? Mit Jesus oder mit der Sünde? Willst du dich mal trennen von der Sünde, so als Lebensstil? Musst du nur sterben, das ist ziemlich einfach, musst du nur sterben. Also geistlich sterben, du musst sagen, das ist mein altes Leben, das will ich nicht mehr. Und ich finde, was Altes abgeben, ist manchmal ganz schwer, ganz, ganz schwer. Das Altes, Vertrautes abgeben, aber mit einem Trick geht es leicht. Aber ich habe ja was Besseres. Ich gebe das Alte ab, ich gebe mein iPhone 11 ab, weil ich kriege ein iPhone 15. Ja, wie doof kann man sein, zu sagen, nö, ich will das Alte behalten. Es gibt was Besseres, es gibt ein iPhone 15. So, das ist ein kleines Bild und ich denke so, manche habe ich jetzt gerade ein bisschen gekriegt, so. Jesus ist besser als alles andere. Jesus ist wunderbar. Jesus ist liebevoll. Jesus ist geduldig. Jesus vergibt uns. Jesus macht unser Leben neu. Macht uns beziehungsfähig, macht uns liebesfähig. macht uns geduldiger, gibt uns Hoffnung, so viel Hoffnung. Ich hatte wenig Hoffnung, als ich Jesus noch nicht hatte. Ich war eigentlich sogar verzweifelt. Und dann kam Jesus in mein Leben. Und Jesus war mit mir und Jesus war bei mir und ich hatte Hoffnung. Und wenn ich Dinge nicht schaffe, Jesus hilft mir. Und er hilft. Ganz konkret. Meine Zeit ist rum. Ich könnte euch noch stundenlang Dinge erzählen über Jesus, der so faszinierend ist. Und der euer neuer Partner ist. Das werdet ihr gleich dokumentieren in dieser Hochzeit. Na gut, es ist Taufe, aber hier ist eine Parallele. Gut. Vielleicht könnt ihr kurz aufstehen, ich möchte beten und dann werden wir in diesem Gottesdienst fortfahren und diesen wunderbaren Jesus feiern. Jesus, das Grab konnte dich nicht halten. Wir haben das an Ostern gerade gefeiert. Denn da war die Macht und die Herrlichkeit des Vaters. Da war die Kraft des Heiligen Geistes. Das Grab konnte dich nicht halten. Der Tod konnte dich nicht halten. Das Grab ist leer, weil du auferstanden bist. Was für eine Kraft. Wir danken dir, dass wir, wenn wir mit dir verbunden sind, auch Anteil haben an dieser Kraft der Auferstehung, der Verwandlung unseres Lebens. Jesus, wie wunderbar hast du das eingerichtet, dass wir nicht mit guten Vorsätzen versuchen, uns zu verbessern, sondern dass wir dich umarmen, Jesus, den Jesus am Kreuz und den Jesus, der auferstanden ist. Danke, dass du uns unsere Fehler vergibst und danke, dass du uns verwandelst durch deine Kraft zu Menschen, die dir immer ähnlicher werden und die auch die ganze Ewigkeit mit dir verbringen werden. Ich bete, Geist Gottes, komm, bitte jetzt und berühre jedes Herz in diesem Raum, damit diese Wahrheit klar wird und damit es eine Entscheidung auch für dich gibt, Jesus, weil du nur wunderbar bist, Jesus. Komm, Geist Gottes, tu du dein Werk, denn nur du kannst Jesus wirklich erklären und nur du kannst erklären, wie unser Zustand ist. Aber du tust es gerne, du öffnest uns das, damit wir dann die Entscheidung für dich treffen. Danke, Jesus, dass du hier bist und so unendlich liebevoll bist. Amen.